Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi zusammen, mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern mit mir im Studio ist diesmal der Wolfgang. Hallo Wolfgang.
Hallo Jenny.
Wir haben wieder mal zwei Themen mitgebracht. Zunächst geht es um den Hopper. Das ist ein elektrisch unterstütztes Tretfahrzeug von Hopper Mobility, das über eine Hinterradlenkung verfügt. Unser Autor Hans Dorsch hat es getestet und berichtet von den Vor- und Nachteilen. In unserem zweiten Thema geht es um eine aktuelle Studie zu UFO-Sichtungen. Mit Wolfgang spreche ich darüber, was die Forschenden genau untersucht haben. Der Tipp der Woche sind die Dune-Romane von Frank Herbert. Das sind ja eigentlich schon längst Klassiker, aber natürlich wieder interessant, weil jüngst ja neue Dune-Filme zu sehen waren und wir sprechen einfach über beides, würde ich mal sagen. Kommen wir zum ersten Thema. Das Augsburger Startup Hopper Mobility hat ein futuristisches Tretfahrzeug entwickelt. Und unser Autor Hans Dorsch hat es bereits ein paar Mal gefahren. Ich habe mit ihm im Vorfeld dieser Aufzeichnung über seine Erlebnisse gesprochen. Und was er erzählt hat, hört ihr jetzt. Hans, du bist freier Journalist in Köln und dein Spezialgebiet sind Fahrräder. Daher beauftragen wir dich als Redaktion auch sehr gerne, wenn es eben um die Zweiräder geht, also insbesondere, wenn es um das direkte Ausprobieren von Neuheiten geht. Aber in deinem jüngsten Text von dir aus unserem Heft ging es gar nicht um Zweiräder, sondern um drei eigentlich. Kannst du das Modell mal ein bisschen beschreiben, was du da getestet hast?
Das Modell heißt Hopper, kommt von einem Startup aus Augsburg und ist ein, ja, wie soll man sagen, ein kleines Fahrzeug mit Dach und Windschutzscheibe, in dem man sitzt wie in einem kleinen Auto. Also es ist auch wie ein kleines Auto, nur mit Tretantrieb. Das gilt als Pedelec, also als E-Bike, muss nicht zugelassen werden, weil es höchstens bis 25 Stundenkilometer unterstützt wird. Das Besondere daran ist, dass es nicht vorne gelenkt wird, wie eigentlich alle mehrspurigen Fahrzeuge, sondern hinten.
Und wenn du einen Lenker hast, du hast eben gesagt, ein Fahrzeug, hast du richtig ein Lenkrad oder hast du eben eine Lenkstange wie beim Fahrrad?
Richtig, das hat ein Lenkrad. Das ist auch relativ clever gemacht. An diesem Lenkrad befindet sich nämlich auch noch so eine Scheibe. Also du hast quasi wie so ein doppeltes Lenkrad und hinter dem Lenkrad ist eine Scheibe, an der du ziehen kannst zum Bremsen. Ich habe das mal gesehen bei Fahrzeugen für Behinderte, die haben sowas und das funktioniert wirklich super. Also du kannst direkt anziehen zum Bremsen.
Statt der Hebel beim Fahrrad an den Lenkstangen hast du halt diese Scheibe hinter dem Lenkrad.
Genau. Okay. Also das ist durchaus durchdacht, ja.
Wo hast du das jetzt getestet, das Rad?
Ja, ich habe das ja mehrfach getestet. Also ich hatte das schon länger im Visier. Ich habe ja immer so mein Ohr auf der Schiene der Fahrzeugentwicklung und da ist mir das schon recht früh untergekommen. Irgendwie 2021 wurde das, glaube ich, schon vorgestellt. Dann dachte ich, okay, das beobachte ich mal, weil es sieht relativ schick aus. Und dann war ich, weiß gar nicht wann, ich glaube 2022 mal auf der Fahrradmesse Eurobike und da hatten die ein Testfahrzeug, mit dem bin ich sehr kurz gefahren, also eine kleine Runde und wurde auch vorher hingewiesen, ja, Prototyp und so und bin auch sehr langsam damit gefahren und hatte da schon das Gefühl, ob das mit dieser Hinterradlenkung funktioniert, war aber noch recht positiv gestimmt. Dann habe ich es im Jahr drauf, also letztes Jahr 2023 im Sommer, wieder auf der Eurobike gesehen, auf der Messe in Frankfurt und bin dann damit gefahren. Und ja, diesen Test, den habe ich in dem Artikel auch beschrieben.
Ja. Und ging erstmal ganz gut, hatte ich so den Eindruck, oder?
Ja, also das Fahrzeug war weiterentwickelt, also sagen wir mal so aus, so, hatte nicht mehr so diesen Prototypenanschein, war schon alles ganz schick designt innen und fuhr auch ganz gut los.
Du bist alleine losgefahren, weil ich hatte gesehen, hinten ist ja noch ein bisschen Platz. Das haben wir jetzt gar nicht thematisiert.
Ich bin alleine gefahren. Also, die haben auf diesem Messegelände haben die so ein sehr großen Testparcours eingerichtet. Man kann überall rumfahren und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Also ich bin losgefahren und habe mir so Strecken gesucht und dann bin ich in ein Parkhaus gefahren. Und du kennst ja diese älteren Parkhäuser, die so schneckenförmige Auffahrten haben.
Genau.
Ich mag die.
Wendeltreppen, ne,
Ja. Und das
im Ganzen.
ist ja schon manchmal mit einem moderneren Auto auch ein bisschen knifflig, weil die sind
Ja.
dann teilweise so groß und dann fragt man sich, ja, komme ich um die Kurve da rum?
Genau,
Also
aber
dann
man
bin ich
schafft
da
es doch
so,
irgendwie immer.
ja, zum Glück, ja. Dann bin ich damit hochgefahren und das Hochfahren, das ging ganz gut, weil ich da relativ langsam unterwegs war. Und dann bin ich. In diesem Parkhaus gab es irgendwie noch eine Strecke, da habe ich dann wieder auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Das hat auch ganz gut funktioniert.
Was war die Höchstgeschwindigkeit, die du dann erreicht, also 25 oder bist du, konntest du noch schneller fahren?
Ich glaube, das war sogar ein bisschen weniger. Also
Also.
es war auf jeden Fall höchstens 25, ja.
Okay.
Und dann musste ich da wieder runterfahren. Da habe ich es echt mit der Angst zu tun bekommen. Also ich musste ja quasi einschlagen und also ich musste bremsen. Und ich wurde natürlich schneller den Berg runter. Also diese enge Kurve zusammen mit der starken Steigung. Ich habe mich dann quasi so aus dem Fahrzeug rausgelehnt in die Kurve, um quasi das Fahrzeug so am Boden zu halten.
Als Gegengewicht. So.
Als Gegengewicht,
Ja.
ja. Und ich war froh, als ich unten war.
Okay, aber bist da heil rausgekommen.
Da bin ich heil rausgekommen, ja.
Wie schwer ist denn so ein Teil?
Warte, ich habe es aufgeschrieben, das wiegt 120 Kilo. Also man wird dieses Fahrzeug nicht tragen. Oder man könnte es vielleicht theoretisch vielleicht vorne oder hinten hochheben, wenn man es mal versetzen muss oder so. Also sowas könnte gehen. Die Batterie ist unterm Sitz und relativ groß, genaue Größe weiß ich jetzt nicht, aber die sorgt dafür dann ein bisschen, zumindest dafür, dass der Schwerpunkt tief ist. Ja, aber meine Fahrt war ja noch nicht zu Ende. Naja, dann bin ich weitergefahren und da war ziemlich viel Trubel auf diesem Gelände. Liefen so Leute vor mir her und dann dachte ich mir, was passiert jetzt, wenn ich ausweichen muss? Und dann habe ich dieses Lenkrad ein klein bisschen so schnell nach links gedreht und dann hat das Kurveninnere Vorderrad abgehoben und der Hopper ist umgefallen mit mir.
Ach du Schreck.
Ich habe noch mein Bein rausgestreckt, aber es hat nichts geholfen, weil das Dach quasi relativ schwer dann noch war und dann lag ich auf der Seite. Mein Telefon ist durchs Fahrzeug durchgeflogen. Das hatte ich vorne in der Ablage drin. Es hat so einen großen Bogen gemacht, ist aber heil geblieben, ist drin gelandet. Und dann kamen auch gleich Leute an und haben gefragt, ob alles okay ist. Und haben ja, dann habe ich es wieder aufgehoben und dann waren halt so Kratzer dran, ne, an der schicken gelb lackierten Karosserie. Und dann bin ich wieder zurückgefahren zum Stand und habe denen am Stand das erzählt. Und
Wie haben die reagiert?
ja, die waren irgendwie irritiert. Also die meinten, das sollte eigentlich nicht vorkommen, weil da sind ja andere auch schon den ganzen Tag mit rumgefahren. Dann haben sie gemeint, ja, es gäbe so eine elektronische Sperre, die verhindert, dass man ab einem bestimmten Tempo, dass man in Kurven nicht über ein bestimmtes Tempo lenken kann. Und die wäre wohl möglicherweise bei mir nicht aktiviert gewesen, weil sie ein Software-Update installiert hatten. Dann sollte ich am nächsten Tag nochmal fahren und habe dann schon immer drauf geachtet, war natürlich entsprechend vorsichtig und habe da aber keine Verbesserung festgestellt. Dann habe ich mit einem der Gründer habe ich gesprochen und der meinte, ich soll jetzt mal noch nicht mein abschließendes Urteil fällen, weil sie das Fahrzeug noch weiterentwickeln.
Das war jetzt letztes Jahr, ne? Also
Das war letztes Jahr, ja. Daraufhin habe ich mit euch gesprochen, also mit der Redaktion, und gemeint, ob wir das irgendwie schon mal so als Messeergebnis veröffentlichen sollen. Und dann haben wir aber doch gedacht, nee, warten wir noch bis auf den zweiten Test, den er mir nämlich angeboten hat. Er meinte, ich soll so warten, bis sie das überarbeitet haben und dann nochmal testen. Und das habe ich dann im, wann war denn das? Entweder Dezember oder Januar gemacht. Da waren die so auf Demo-Tour in Deutschland und kamen auch in Köln vorbei. Da habe ich es dann nochmal getestet. Da war der Pressesprecher dabei und hat mir erklärt, dass sie das Fahrzeug tiefer gelegt haben vorne. Die Räder nach außen versetzt, die zwei Vorderräder, also die Spur verbreitert, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, die Batterie noch mal irgendwie ein Stück tiefer gelegt. Er meinte, damit fährt's sicherer.
Bist du noch mal gefahren?
Dann bin ich noch mal gefahren und ich war ja immer noch vorsichtig. Ich wollte ja das Fahrzeug gut finden, ne? Ich wollte ja eigentlich, habe mir eigentlich gewünscht, dass es funktioniert. Und bin dann eine Runde gefahren und konnte irgendwie keine Verbesserung, keine Veränderung spüren. Dann habe ich den Pressesprecher nochmal gefragt und ich habe ihn nämlich gefragt, ob sie noch elektronische Fahrhilfen eingebaut haben. Das hatten sie ursprünglich vor, so eine Art ESP quasi, also so eine Bremsfunktion, die verhindert, wenn man vielleicht kippt, dass man umkippt, also dann sofort bremst zum Beispiel. Und da hat er gemeint, nee, sie haben keine eingebaut.
Hat er denn gesagt, ob das dieses Umkippen jetzt speziell nur bei dir, also ob du der Einzige warst, bei dem das passiert ist, oder weiß man, ob sie da mehrere Vorfälle hatten?
Also er meint, ich sei der Einzige gewesen. Das kann ich mir aber schwer vorstellen.
Aber wenn die Hopper Mobility jetzt quasi auch die Spuren verbreitert haben, sind sie ja gewissermaßen auch auf deine Erfahrung mit eingegangen, würde ich jetzt mal, also oder andere Erfahrungen auch mit eingearbeitet, ne, um die Stabilität einfach zu sichern.
Ja, bestimmt. Da gibt es natürlich dann immer noch das Problem, dass das Fahrzeug ja auf dem Radweg unterwegs sein soll auch. Also es ist laut Definition ein, ich glaube, E-Pack heißt das, oder man kennt es im Deutschen als Pedelec, also ein E-Bike mit Tretunterstützung. Und deshalb darf es da gefahren werden und da soll es natürlich nicht so breit sein. Das ist immer ein Konflikt, oder damit man zum Beispiel zwischen Absperrungen durchkommt oder sowas.
Genau, wie breit ist das denn? Weil das also, wird ja dann eng auf Radwegen, wenn man mit so einem Ding auch noch rumfährt.
Die Spur war, bei meinem ersten Test war sie so bei knapp unter 90 Zentimeter, war sie beim ersten, und die wurde dann verbreitert auf 107 Zentimeter.
Okay.
Also 15 Zentimeter breiter, also über einen Meter breit, da wird es dann schon eng auf manchen Radwegen.
Genau.
Es gibt noch eine andere Erkenntnis, die ich habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob so ein Tretmobil überhaupt sinnvoll ist. Es ist ja wie ein kleines Auto. Also auch vom Gefühl her, man sitzt drin und hat eine Windschutzscheibe vor sich und ein Dach oben drüber.
Und im Prinzip einen kleinen Kofferraum sozusagen noch, ne?
Und einen kleinen Kofferraum. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich persönlich sowas überhaupt für ein ideales Konzept halte. Beim Radfahren zum Beispiel finde ich es ganz schön, wenn um mich rum alles frei ist. Klar, das Problem mit dem Regen ist ungelöst immer noch, aber ich finde es irgendwie schon angenehm, wenn ich nicht in der Schachtel drin sitze. Und also es soll ja auch Spaß machen. Wenn du mit dem E-Bike fährst, dann hast du ja auch das irgendwie so eine Art von, dir gefällt es ja wahrscheinlich auch, dass du dich da selbst antreiben kannst und flott unterwegs bist. Ich habe das Gefühl, dass bei so einem Fahrzeug das ein bisschen fehlt. Ansonsten, also den Hopper würde ich persönlich mir definitiv nicht kaufen. Mhm. Also es ist so. Ich bin der Meinung, dass die Lenkung bei einem mehrspurigen Fahrzeug nach vorne gehört. Ich glaube, die Entwickler, die hatten diese schöne Idee, dass man die nach hinten macht. Der große Vorteil ist tatsächlich, dass du super wendig bist mit dem Fahrzeug.
Okay, ja, wollte ich gerade fragen, warum denn überhaupt Hinterrad, ja.
Das ist ein Punkt, du bist super wendig. Der zweite ist halt, wenn du in so einem schmalen Fahrzeug vorne die Räder lenken willst, dann brauchen die natürlich Platz, um zu lenken. Und so konnten sie eben das Fahrzeug auf knapp über zwei Meter Länge bringen. Und das ist mit einer Vorderradlenkung und trotzdem noch ausreichend Platz nicht so einfach. Aber also ich habe auch auf der Eurobike habe ich andere Fahrzeuge gefahren, auch mit Dach, richtig, ja. Und da war zum Beispiel eins aus Italien, das hatte auch drei Räder, allerdings hatte es das lenkende Rad vorne. Es hatte auch kein Lenkrad, sondern einen Lenker. Und mit dem konnte man richtig um die Kurven rumheizen.
Das also dann aber nicht so wendig, also nicht einen größeren Radius hatte, Wendradius wahrscheinlich. Ne?
Richtig, der Wendekreis ist dann größer, aber dann nehme ich lieber einen größeren Wendekreis in Kauf. Das hatte den Boden offen und dann konnte man so mit den Füßen unten so entlang paddeln, wenn man rückwärts fahren wollte. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da gibt es sicher auch noch was zu verbessern, aber also da habe ich mich viel sicherer drin gefühlt und das wäre auch vom Fahrgefühl was mir besser gefallen würde. Ich glaube auch ein Problem mit dieser Lenkung ist das kleine Lenkrad, weil das super direkt ist. Wenn ich da eine kleine Bewegung in eine Richtung mache, dann landet die direkt in der Lenkung. So kann es passieren, dass du eben sehr schnell einen großen Lenkeinschlag machst. Und bei einem breiten Lenker zum Beispiel, man kennt es ja vom Mountainbike zum Beispiel, die haben ja super breite Lenker. Die haben die nicht, weil es so cool aussieht, sondern weil die Lenkung dadurch ein bisschen indirekter wird und das Rad stabiler läuft. Wenn man jetzt in einem mehrspurigen Fahrzeug zum Beispiel auch so ein größeres Lenkrad oder einen Lenker hat, dann wird das auch sicherer. Und naja, das lenkende Rad gehört vorne hin.
Okay, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass der Hopper 13.000 Euro, glaube ich, kostet, ne, hast du geschrieben.
Ja.
Und ich hatte auf der Homepage gelesen, dass sie den Produktionsstart jetzt Mitte des Jahres oder irgendwie so im Sommer machen wollen.
Mhm.
Genau, also können wir nochmal im Auge behalten. Vielleicht fährst du den ja doch nochmal und dann haben sie nochmal Verbesserungen eingebaut.
13.000 Euro ist natürlich auch echtes Geld für so ein Fahrzeug. Als das angekündigt wurde, sollte es so knapp über 7.000 kosten. Das ist auch noch viel Geld, aber manche E-Bikes kosten ja schon so viel. Also dann kann man sich damit vielleicht noch abfinden. Jetzt gibt es ja auch keine E-Auto-Förderung mehr, glaube ich.
Ja, genau.
Von daher ist da der Abstand nicht mehr so groß. Aber es gibt ja durchaus so kleine Elektrofahrzeuge, die von Citroën zum Beispiel, die kosten so 7.000, 8.000 Euro. Gut, da braucht man so einen kleinen Führerschein für, so einen Moped-Führerschein. Aber ganz ehrlich, ich finde sowas dann besser.
Gut, erstmal vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Wir sind gespannt auf neue Tests. Da kommen bestimmt wieder neue Zweiräder auf uns zu. Dann schicken wir dich wieder los. Ne?
Ich gehe wieder zu Messen und schaue mich da um. Da kommt bestimmt wieder was. Ja.
Vielen Dank. Wenn ich jetzt UFO sage, bitte nicht abschalten. Ich weiß, der Begriff ist furchtbar vorbelastet und weckt sofort gewisse Vorstellungen und ja, Theorien über diese über die Unidentified Flying Objects. Um aber zumindest Behauptungen entgegenzukommen, dass etwa das US-Militär außerirdische Entdeckungen geheim hält, hat kürzlich die UFO-Abteilung des US-Verteidigungsministeriums eine Untersuchung veröffentlicht und tada, in historischen Dokumenten hat die Abteilung keine Beweise dafür gefunden, dass eine staatlich oder staatlich finanzierte Stelle in den USA die Sichtung außerirdischer Technik bestätigt hat. Also alles irdisch bisher. Dennoch bleibt das Thema aktuell und um der Vorbelastung etwas entgegenzuwirken, hat das US-Verteidigungsministerium auch einen neuen Begriff etabliert. Also statt von UFOs sollte man jetzt lieber von Unidentified Anomalous Phenomena sprechen, also UAP. Habe ich das richtig gesagt? Ja, vielleicht.
Aerial, unidentified aerial phenomena.
Aerial, okay.
Unidentifizierte Himmelsphänomene.
Himmelsphänomene,
UAP.
Also,
ja,
ist ja,
wunderbar.
Genau.
Ne?
Das geht, wie ihr merkt, nicht ganz so elegant von der Zunge, umfasst aber eben auch ein größeres Spektrum an Erscheinungen. Findest du diese Umbenennung jetzt clever oder ist das, kannst du das nachvollziehen?
Ich würde mal vermuten, dass auch diese Umbenennung ein Teil der, ich nenne das jetzt einfach nach wie vor so UFO-Community in den USA, bestätigt darin, die wollen was verbergen.
Ich verstehe, nochmal so als Ablenkung, ja, das könnte genau. Wohl sein, richtig.
Aber um das zu ergänzen, dieses... ja, wie soll man jetzt sagen? Man darf ja nicht mehr UFO-Büro sagen. Im Fall US-Verteidigungsministerium heißt All Domain Anomaly Also All Domain Anomaly Resolution Office. AAOR. AARO. Das ist jetzt die offizielle Stelle im US-Verteidigungsministerium, die für die Aufklärung und Untersuchung solcher unidentifizierten Himmelsphänomene zuständig ist, die Daten, historische Daten analysiert und auch mit anderen US-Regierungsbehörden zusammenarbeiten soll, um sowas aufzuklären.
Aber bisher, wie gesagt, nichts gefunden, was irgendwie außerirdisch wäre. In der Vorbereitung für diese Sendung ist mir eingefallen, dass ich mal ein Interview gemacht habe mit einer Dame mit der Pressesprecherin war das, von der Deutschsprachigen Gesellschaft für UFO-Forschung, weil es da irgendwie eine interaktive Karte gab, wo zwei Menschen UFO-Sichtungen in Deutschland visualisiert haben, also ganz, ganz schick gemacht. Die Karte selber habe ich nicht mehr gefunden online, aber ich habe, wie gesagt, mit dieser Pressesprecherin gesprochen und da gab es eben einen Hotspot in Deutschland, nämlich die Vorstadt oder die Kleinstadt Pillich in Rheinland-Pfalz, die hatte sehr, sehr viele Sichtungen. Ich glaube irgendwie 81 Sichtungen oder sowas. Und die hatte ich damals auch gefragt, warum das denn da jetzt so ein Hotspot ist. Und sie hat es eigentlich ganz logisch erklärt, nämlich das ist zurückzuführen auf eben einen Menschen dort in Pillich, der sehr intensiv den Himmel beobachtet hat und dann auch akribisch jede Sichtung gemeldet hat, die eben in diese Datenbank eingeflossen ist, aus der sich wiederum diese Karte speiste. Und das war so, ja, Anfang der 70er Jahre, hatte sie erklärt. Was mich zu dieser Untersuchung jetzt von den US-Geografen bringt, die du dir eingeschaut hast. Gibt es denn auch so Hotspots in den USA von UFO-Sichtungen?
Gibt es und die sind hauptsächlich im Westen der USA. Also da gibt es sowohl Hotspots als auch Coldspots. Im Westen und im äußersten Nordosten der USA wurden mehr Sichtungen gemeldet als im statistischen Mittel, während es entlang der zentralen Ebenen der USA und im Südosten weniger Sichtungen sind. Das sind eher Coldspots.
Okay, und warum? Also was macht die Bedingungen da so besonders gut? Haben die das untersucht?
Ja, das ist tatsächlich methodisch wirklich ganz interessant, weil das bisher noch niemand gemacht hat, aber es eigentlich total naheliegend ist. Also was die gemacht haben, Richard Medina von der University of Utah, tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit diesem O-Domain, na, da weißt du schon, AARO, UFO-Büro,
ja.
Wir nennen es einfach nochmal so.
Genau.
Die haben sich UFO-Sichtungen angeguckt der letzten 20 Jahre, die sie von dem UFO Reporting Center, das ist so eine Organisation in den Vereinigten Staaten, die einfach Berichte über Sichtungen sammelt und dokumentiert, hergenommen. Und das waren roundabout 10.000, 12.000 Sichtungen oder so in der Größenordnung. Und die haben sie halt analysiert und haben geguckt, gibt's da spezifische Cluster. Und dann haben sie eine simple Statistikanalyse gemacht. Gibt es Variablen, die die Sichtung beeinflussen? Gibt es Variablen, die korreliert sind damit, dass an einigen Stellen mehr Sichtungen und an anderen Stellen weniger Sichtungen stattfinden? Naja, und was man sich vorstellen kann, ist, die Hypothese, von der sie ausgegangen sind, war erstmal natürlich, es handelt sich um natürliche Phänomene. Nach allen bisher vorliegenden Daten und Analysen ist es ja so, dass die meisten Fälle bis auf eine kleine Prozentzahl sich tatsächlich irgendwie natürlich erklären lässt. Also sind sie erstmal davon ausgegangen, es handelt sich um natürliche Phänomene. Wenn mehr Menschen über einen größeren Zeitraum die Nächte unter freiem Himmel verbringen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie irgendwas am Himmel sehen. Sie sehen irgendwas am Himmel, wenn die Sicht nicht verdeckt ist durch Bäume, durch Berge, durch irgendwas, was die Sicht versperrt. Sie sehen diese Phänomene vielleicht besser oder schlechter. Das galt es auch zu untersuchen, wenn es in dieser Gegend häufiger einen freien, klaren Himmel gibt und oder mehr Bedeckung. Also die andere These war, Wolken streuen Licht, sorgen dafür, dass man vielleicht auch irgendwas sieht von einem anderen natürlichen Himmelsphänomen, was man für so ein unbekanntes Flugobjekt oder irgendwas anderes
halten könnte. Okay, also irgendwelche Störungen noch am Himmel oder
nee, genau.
Störungen. Ja, genau.
Und das haben sie sich halt angeguckt und sind dann zu dem Schluss gekommen, genau. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwas zu beobachten, höher, wenn es in der Gegend auch viele Flugobjekte gibt. Das heißt, gibt es da Flughäfen, gibt es da Militärbasen, gibt es vielleicht irgendwelche Forschungsprogramme etc. Naja, und was dabei rausgekommen ist, ist jetzt im Grunde genommen, also sie haben da eine statistische Analyse gemacht. Die Methode dazu ist eigentlich schon ziemlich alt, also bedingte Wahrscheinlichkeiten untersucht. Okay. Unter der Voraussetzung, dass ich weiß, dass da Flugzeuge starten und zwar mit einer Häufigkeit von x pro Tag, kann ich eine Wahrscheinlichkeit berechnen, dass ich tatsächlich nachts ein Flugzeug sehe. Und die bedingte Wahrscheinlichkeit ist dann, ich habe ein Flugzeug gesehen und ich weiß, oder ich habe irgendwas Unbekanntes gesehen und ich weiß gleichzeitig auch mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent, dass ein Flugzeug gestartet ist in der Nacht. Ja. Und dann kann man wieder berechnen, was das bedeuten würde für die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit einer UFO-Sichtung. Naja, und das Ergebnis war jetzt im Grunde genommen wenig überraschend. Also klar, mehr Hindernisse im Weg bedeutet weniger Sichtungen. Mehr Lichtverschmutzung bedeutet auch weniger Sichtung, klar, also weniger Sichtung. Mehr Militär bedeutet auch mehr Sichtungen. Mehr Luftverkehr bedeutet auch mehr Sichtungen. Das Einzige, wo sie keine klare statistische Korrelation gefunden haben, war eben die Bewölkung.
Also da könnte ein Faktor eben störend sein oder
genau.
Befördernd
und deswegen konnte man das, genau, und deswegen konnte man das jetzt nicht statistisch einwandfrei.
Ich sehe hier gerade in dem Paper ist natürlich auch eine Karte abgebildet.
Genau.
Da sind so verschiedene Cluster, aber an der Westküste ist dann noch trotzdem eine große weiße Lücke.
Genau, Kalifornien. Das haben sie auch in ihrem Paper geschrieben, dass sie das auch zum Beispiel nicht erklären können für die jetzt hier vorliegende Analyse.
Okay, ne?
Da gibt es noch eine Menge offener Fragen. Und was sie jetzt gar nicht angeguckt haben, ist zum Beispiel sowas wie zeitliche Entwicklung. Was sie nicht angeguckt haben, waren irgendwelche kulturellen Geschichten, kulturelle Einflussfaktoren. Das ist eine These, die andere Autoren in dem Zusammenhang aufgestellt haben und die mir auch sehr plausibel erscheint.
Was meinst du denn mit kulturellen Einflüssen?
Dass einfach es mehr UFO-Sichtungen gibt an Orten, wo die Leute gezielt danach suchen. So. Also wenn du Roswell nimmst.
Okay.
Ne? Roswell ist ja Area 51. Das ist ja einer der Klassiker.
Absolut.
Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Weil das nämlich auch ein schönes Indiz dafür ist, was da eigentlich passiert. Da gibt es halt ungewöhnlich viele Sichtungen. Und die gibt es natürlich deswegen, weil die Leute gezielt dahin fahren, um irgendwas am Himmel zu sehen, was man nicht erklären kann. Und genauso ist es auch so, das ist jetzt statistisch noch nicht analysiert worden und nachgewiesen worden, aber erscheint es mir sehr plausibel, dass es immer so Nachfolgeeffekte gibt, so zeitliche Nachfolgeeffekte. Wenn in den Zeitungen berichtet wird über einen neuen Bericht oder über irgendwelche Videos, die jetzt veröffentlicht worden sind, dann ist es so, dass danach die Anzahl der Sichtungen auch immer klettert. Bis zu einem gewissen Punkt, dann bricht das Interesse der Öffentlichkeit irgendwann wieder ab. Und dann kannst du sehen, wie die Kurve langsam wieder runtergeht. Das ist aber so eine reine statistische Normalverteilung. Ja, und das wird durch solche Sachen höchstwahrscheinlich angetrieben, aber das haben diese Autoren jetzt so noch nicht untersucht.
Die haben jetzt aber einen Zeitraum von 20 Jahren untersucht, ne, hast du gesagt?
Die haben einen Zeitraum von 20 Jahren untersucht und eigentlich gibt es in diesem National UFO Center Daten, die bis auf 1945 zurückgehen, aber da die jetzt in der Analyse zum Beispiel eben auch Bewaldungsdaten mit einfließen lassen wollten, konnten sie diese alten Daten nicht verwenden, weil diese Bewaldungsdaten gibt es erst seit roundabout 2000.
Ach so, okay. Und Roswell ist da auch wahrscheinlich mit verzeichnet.
Roswell ist da auch mit verzeichnet. Also man kann sich das verlinken. Also ich schreibe noch eine Meldung dazu und ich verlinke natürlich auch das Paper und dann kann man auf diese Karte gucken und dann kann man sehen, okay, da muss ich hinfahren, wenn ich wirklich irgendwas am Himmel sehen will, was ich für ein UFO halte.
Die Reisetipps mit Wolfgang hier.
Genau. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit einfach relativ hoch, dass ich was sehe. Und Roswell ist da auch mit drin. Und wie gesagt, ich habe vorhin ja gesagt, das ist das Paradebeispiel dafür, wie diese Geschichten oft laufen. Es gab ja verschiedene offizielle Statements zu der Frage. Es gab immer den Verdacht, dass es tatsächlich UFOs gibt, dass die von Außerirdischen gesteuert werden, tatsächlich Schiffe, die uns hier besuchen. Es gab dann eben mit Roswell diese Legende, dass da tatsächlich auch mal so ein UFO abgestürzt ist und die US-Regierung sich außerirdische Technologie gesichert hätte. Ganz lange hat die US-Regierung sich ja geweigert, überhaupt irgendwas dazu zu sagen. Zwischendurch haben sie dann immer mal wieder auch offizielle Untersuchungen angestoßen und Berichte dazu rausgegeben. Aber das war halt immer sehr selektiv. Ne? Ja. Also was sie da zum Beispiel gemacht haben, war der sogenannte Condon Report. Das war ein ehemaliger US Air Force Offizier, der war Physiker und Astrophysiker und so, den sie dann verpflichtet haben in den 1960ern, unabhängige wissenschaftliche Kommission zu berufen, die auch getagt hat und die Daten gewissenhaft ausgewertet hat und so. 37 Wissenschaftler, 1485 Seiten hatte dieser Report dann. 59 UFO-Sichtungen zwischen 1947 und 1968 haben sie untersucht und kamen zu dem Schluss, dass es eben keine Belege für außerirdischen Ursprung des Phänomens gibt, dass man das aber trotzdem weiter untersuchen müsste. Trotzdem hat das halt großes Misstrauen hervorgerufen, weil in diesem Report ganz offensichtlich eine Menge Sichtungen, insbesondere eben nicht öffentliche Sichtungen, nämlich welche vom US-Militär, einfach nicht Gegenstand der Untersuchungen waren.
Okay.
Es gab vorher schon eine lange Untersuchung, zwei Projekte, unter anderem das berühmteste heißt Blue Book, wo das US-Militär intern untersucht hat, was es denn nun mit diesen komischen, nicht identifizierten, unerklärlichen Phänomenen auf sich hat, die halt einfach die ganze Zeit nur intern gelaufen sind. Und diese Blue Book-Untersuchung, dieses Organisationskomitee dazu, wurde dann halt 1970 wieder aufgelöst, ohne dass dazu tatsächlich was veröffentlicht wurde.
Okay.
Und dann ist halt 1980, also da ging dann so auslaufende Hippie-Zeit, New Age, Spiritualität und sowas, ne? Tatsächlich eben ein Buch erschienen, so ein bisschen underground-mäßig, verschwörungstheoretisch, von Burtis Charles und William Moore, The Roswell Incident. Und da ist dann diese Legende hochgekommen, publiziert worden, dass es einen UFO-Absturz in der Wüste gab in den 40er Jahren. Und erst 1995 hat die US-Regierung offiziell zugegeben, dass es tatsächlich in den 40ern ein geheimes Regierungsprogramm gab mit Höhenballons, die ausgestattet waren mit speziellen Infraschallmikrofonen, um zu gucken oder zu hören, in dem Fall nachzuweisen, per Sensor nachzuweisen, dass die Russen das und ob und wann die Russen Atomwaffentests unternehmen.
Ah, cool.
Und einer dieser Ballons ist offensichtlich, also die in großen Höhen mehreren Kilometern fest oder mehr oder weniger fest stationiert sein sollten, ist dann abgestürzt und dessen Trümmer sind gefunden worden. Aber so ist es halt immer wieder gelaufen. Das heißt, es gab offensichtlich Verwicklungen der US-Regierung in diese Geschichten. Es gab Informationen, die definitiv unter Geheimhaltung fielen, nicht freigegeben worden sind. Es gab auch immer wieder Fälle, in denen Aktivisten, Journalisten, UFO-Gläubige, whatever, offensichtlich ausgespäht worden sind vom US-Geheimdienst oder vom militärischen Abschirmdienst oder whatever. Jedenfalls, die sind abgehört worden, deren Wohnungen sind durchsucht worden etc. Ohne dass die US-Regierung erklärt hat, warum nun eigentlich. Und das hat natürlich immer dieses Misstrauen genährt.
Na klar, ja.
Also die sagen immer, nee, nee, da ist nichts. Sie sagen aber definitiv nicht alles, was sie wissen, weil ein Teil unterliegt eben tatsächlich aus Gründen, aus verschiedensten Gründen der Geheimhaltung. Und damit haben sie quasi so einen Nährboden für Verschwörungstheorie geradezu gefördert. Mhm. Und das tun sie immer noch.
Ja.
Also auch in dem jüngsten Bericht, der jetzt rausgekommen ist, steht halt nicht alles drin, werden Sachen wieder absichtlich weggelassen, werden offensichtliche Fragen nicht beantwortet. Und das wird weiter diese Verschwörungstheorie fördern. Und meine persönliche These ist ja auch, dass eben jetzt gerade mittlerweile in den letzten zehn Jahren, würde ich mal so schätzen, im Zusammenhang mit Social Media, im Zusammenhang mit Trump, im Zusammenhang mit Covid etc., diese ganze Verschwörungstheorien-Nummer sowieso viel stärker geworden ist. Das heißt eben auch, die UFO-Subkultur ist, glaube ich, noch größer und stärker geworden.
Verrät vielleicht letztlich auch gar nicht, also mehr über unser Zusammenleben hier auf der Erde, als irgendwie nochmal über Außerirdische uns aufklärt.
Naja, eine andere Frage, wenn ich das kurz zwischendurch sagen darf, ist natürlich, dass es parallel dazu, parallel zu dieser, ich sag mal, zu diesem verschwörungstheoretischen Background eine Menge neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse darüber gibt, was denn eigentlich tatsächlich Leben ausmacht, wie wahrscheinlich es ist, dass es da draußen tatsächlich noch irgendwas anderes gibt. Jenseits von der Frage, ob da irgendjemand mit einem Raumschiff vorbeikommt und uns besucht, weil wir wissen zumindest heute noch nicht, wie das gehen soll, die Lichtgeschwindigkeitsgrenze zu überschreiten. Und das würde bedeuten, selbst wenn da irgendwo da draußen in, sagen wir mal, 100 Lichtjahre entfernt oder 500 Lichtjahre entfernt irgendjemand wäre, würde es verdammt lange dauern, da mal rüber zu fahren. Es sei denn, es gäbe tatsächlich irgendeine futuristische Star Trek-Technologie, die überlichtschnelle Reisen erlauben würden. Aber gut, also die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich Leben ist insofern gestiegen, als dass eben im Moment oder mittlerweile Forscherinnen und Forscher die Bedingungen für Leben nicht mehr so, die Grenzen für Bedingungen für Leben nicht mehr so eng ziehen und nicht sagen, okay, das muss unbedingt zwingend irgendeine wasserbasierte Lebensform sein, die existiert auf einem Planeten, der so ungefähr so groß ist wie die Erde und ungefähr dieselben Temperatur, denselben Temperaturrange hat, sondern da wären vielleicht auch andere Dinge möglich.
Ja klar, wenn man das Spektrum öffnet, bleiben ja mehr Variablen über. Ja.
Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, gibt es einfach da draußen unglaublich viele Planeten. Das heißt, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie Leben gibt, nur 1% wäre und du das mit Milliarden von Milliarden von Milliarden von Sternsystemen multiplizierst, kommst du bei einer relativ großen Zahl raus. Das Spiel kannst du natürlich auch für 0,1% machen. Ne? Eine kleine Wahrscheinlichkeit und eine riesige Zahl von Würfelwürfen sozusagen
genau.
Muss zwangsläufig den einen oder anderen Treffer ergeben.
Vielleicht, und damit schaffe ich einen tollen Übergang, ist da ja auch ein Wüstenplanet irgendwo. Denn unser Tipp der Woche ist Buch und Film in einem gewissermaßen. Denn du hast kürzlich mal wieder Dune in Buchform gelesen und auch die zwei Filme geschaut, Wolfgang, ne?
Ich habe jetzt aktuell den zweiten Film im Kino gesehen und in Vorbereitung darauf, weil der erste ja schon ein bisschen her war, den ersten nochmal wieder im Streaming.
Und hast du das Buch auch nochmal jetzt gelesen?
Genau,
oder?
Und ich bin dabei, oder ich habe zumindest nochmal wieder reingelesen, habe nochmal Passagen davon gelesen.
Und das, genau, dann würdest du sagen, es ist ja oft schwierig, weiß ich ja, mit Buchverfilmungen. Die zwei Filme jetzt decken aber ein Buch ab. Habe ich das
genau,
jetzt richtig
im Kopf? Also um das auseinanderzusortieren, der Wüstenplanet ist das erste Buch von einer Trilogie von Frank Herbert, dem Autor, dem Science-Fiction-Autor, die er in den 60er Jahren geschrieben hat. Und die beiden Filme decken jetzt eben den ersten Band dieser Trilogie.
Okay, ah ja. Und warst du jetzt zufrieden? Warst du gut unterhalten in dem Film?
Naja, sagen wir mal, also es war auf jeden Fall nicht langweilig.
In Teil 2 jetzt erstmal.
Ich würde etwas despektierlich sagen, Denis Villeneuve hat aus den Büchern eine große Wagner-Oper gemacht. Also es ist voll dramatisch, viel dramatische Musik, viele dramatische Kämpfe, heldenhaftes Kämpfen und Sterben, viel Blut, Feuer, Bombast.
Großes Kino im wahrsten Sinne.
Ja, Was dabei untergegangen ist, sind die ganzen Zwischentöne, die es eigentlich gibt in der Geschichte. Nur ist mir bewusst, dass es immer wahnsinnig schwierig ist, glaube ich, Verfilmungen von Büchern zu machen und zumal von Büchern, die relativ dick sind und wo es in so einem fiktiven Szenario halt eine komplexe Hintergrundwelt gibt. Aber es ist ein bisschen schade, weil in den Büchern ist es halt so, dass Frank Herbert damals viel von der Atmosphäre von diesem Wüstenplaneten, von dieser Gesellschaft, von diesem Setting vermittelt hat, indem er eben mit Sprache gespielt hat. Ganz viele Elemente von der Nahost, arabischen Sprachen, Persisch, Arabisch etc. einfach damit reingemischt.
Okay, ja, cool. Hast du das auf Englisch gelesen oder auf Deutsch?
Ich habe es auf Deutsch gelesen, tatsächlich. Wobei es verschiedene Übersetzungen gibt. Also ich habe jetzt wieder zuletzt eben die neueste Übersetzung gelesen. Die ist von 2021, soweit ich weiß. Das ist jetzt nochmal wieder neu rausgegeben worden, aber ich glaube, die Übersetzung ist die von 2021. Ich habe aber zu Hause auch noch ein Taschenbuch, was aus den 60ern stammt. Und der Witz ist, damals war es tatsächlich so, dass Taschenbücher einfach ein festes Format hatten. Und die haben es geschafft, ich glaube, das sind im Original irgendwas um die 850 Seiten, haben sie auf die Hälfte ungefähr zusammengekürzt. Aber es hat trotzdem einigermaßen funktioniert. Also die Geschichte hat einen Sinn ergeben.
Das ist auch schon
aber
gut.
Es war trotzdem für mich sehr spannend zu sehen, wie die Geschichte eigentlich gedacht war. Also als ich die neue Übersetzung gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das ist ja doch viel komplexer.
Ja, das ist doch schön. Ja, genau. Ja, dann ist das unser Tipp der Woche, dass wir alle mal die ausufernde Version lesen könnt und nicht die Taschenbuchausgabe von Wolfgang.
wenn ihr Zeit habt. Also insgesamt, die ersten drei Bände sind dann auch roundabout 1700 Seiten.
Ja.
Muss man natürlich dann auch wollen.
Ja, jetzt kommt Ostern, da sind ein paar Feiertage, haben wir ein bisschen frei. Genau. Vielen Dank erstmal. Wir sind am Ende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
Tschüss.